Das hat 5 Jahre gedauert, bis ich eine Stelle bekommen habe, wo ich jetzt wirklich sagte, okay, das ist eine Stelle, die ich mag. Ich mag die Kollegen, ich mag, wohinter die Firma steht. Fordert. Ich habe auch das Gefühl, die Arbeitsbedingungen sind super.
Hallo und herzlich willkommen bei Fiesland. Ich bin Lara, lebe mit meinem isländischen Mann in einem kleinen Dorf in Island und rede hier nicht nur über die schönen Seiten Islands, sondern auch darüber, was hier so richtig fies sein kann. Wenn du Island lieber durch die rosarote Brille siehst, dann ist dieser Podcast nicht der richtige für dich, denn hier gibt es ab und zu eine kleine Realitätsklatsche und meine durchaus subjektive Meinung.
So, Freunde, heute spreche ich mit Sophia. Sophia lebt in Reykjavik und wir unterhalten uns heute unter anderem über das Arbeitsleben in Island. Denn im Gegensatz zu mir steckt Sophia etwas mehr in der Corporate World als ich. Bei mir auf dem Land läuft ja alles etwas hemdsärmelig und ich bin gespannt, ob das in der Hauptstadt anders aussieht. In diesem Sinne, herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Sophia.
Danke, Lara. Ich freue mich total, bei deinem Podcast mit dabei zu sein heute und etwas über mein Leben zu sprechen und darüber, wie das Ganze vielleicht doch anders aussieht in der Hauptstadtregion als auf dem Land.
Bevor wir richtig einsteigen, gibt es eine Frage, die ich allen Gästen zu Anfang stelle. Und du musst das Erste sagen, was dir in den Sinn kommt.
Okay.
Was verbindest du mit Island?
Oh mein Gott, Liebe. Also das klingt vielleicht total kitschig jetzt und ich meine nicht irgendwie die typische Geschichte von man lernt einen isländischen Partner kennen und zieht dann hierhin, aber ich habe mich wirklich so unfassbar in das Land verliebt und in das Leben verliebt und allgemein in die Menschen verliebt hier. Und ja, deswegen also eine ganz, ganz große Liebe zum Land hin würde ich damit verbinden.
Geht's bitte ein bisschen schöner noch?
Das ist so kitschig.
Wie bist du überhaupt nach Island gekommen?
Lange Geschichte. Ich versuche mich einigermaßen kurz zu halten. Ich bin jetzt Anfang 30 und ich bin das erste Mal nach Island gekommen mit süßen 16 Jahren und zwar auf einem Kirchenaustausch. Und das war damals so, dass der Austausch zwischen der Gemeinde in Akureyri in Nordisland und zwischen der Gemeinde in Bochum, naheliegenden Gemeinde, sagen wir mal so, nahe meines Wohnortes der Austausch war schon länger quasi im Laufen. Und Freundin von mir wollten mitfahren. Eine Freundin konnte dann nicht und hatte gefragt, Sophia, möchtest du nicht meinen Platz einnehmen? Und ich dachte damals so, um Gottes Willen, ich weiß nicht, ne, Island und dann mit der Kirche weg und irgendwie klang das Ganze nicht so ganz so spannend. Das Ganze wäre auch noch über Silvester gewesen. Und long story short, ich habe mich dann breitschlagen lassen, bin mitgefahren und die Reise hat komplett mein Leben verändert. Und ich fand das einfach unfassbar spannend zu sehen, wie anders das Leben hier ist in Island und wie anders die Menschen dann doch teilweise denken. Das hat mir sehr zugesagt und ich wusste dann, also der Austausch, der ging dann nur ein paar Tage, aber ich wusste, dass ich unbedingt nach dem Abitur nochmal ins Ausland gehen möchte und nicht sofort anfangen möchte zu studieren. Und ich fand immer, die USA fand ich jetzt ein bisschen Mainstream, genauso wie irgendwie alle gingen nach Australien oder gingen nach England. Und ich möchte was anderes machen und habe mich dann dazu entschieden, nach Island zu gehen. Und ich weiß das damals noch, als ich das teilweise dann in der Schule erzählt habe, als alle so dem Abi hinzugesteuert sind und ich gesagt habe, ja, ich gehe dann danach nach Island als Au-pair. Das war so meine Idee. Da waren dann schon die ein oder anderen schiefen Blicke, die auf mich, glaube ich, gerichtet wurden, weil es dann doch, also zumindest zur damaligen Zeit, das war so 2009, da war Island noch nicht so auf dem Radar, wie das heute ist. Ne? Heute ist ja Island ein Riesenreiseziel. Ich würde jetzt mal behaupten, viele, viele Deutsche kennen zumindest eine isländische Person, sei das vom Fußball her oder sei das irgendwie Sänger, Sängerin oder so. Und damals war das eben überhaupt nicht der Fall. Und ja, ich habe dann eine sehr, sehr nette Au-pair-Familie gefunden und war dann von 2009 bis 2010 hier als Au-pair. Bin dann wieder zurückgegangen nach Deutschland zum Studium und habe Anglistik und Germanistik studiert. und dann im Master ein bisschen Gender Studies und hatte dann 2017, eigentlich schon, es fing schon ein bisschen eher an, es fing schon 2016 an, dass dieses Gefühl immer mehr in mir aufkam, dass ich Island doch sehr, sehr vermisst habe. Ich habe versucht, jede Gelegenheit zu nutzen, um nach Island zu kommen, sei das für Praktika, sei das für, ich habe dann ein Austauschprojekt hier auch mitgeleitet für Erwachsene, eins für Jugendliche, also das war genau das Gleiche, mit dem ich damals eben auch mit 16 weg war, das habe ich dann irgendwann mitgeleitet. Und ja, im Urlaub war ich andauernd hier und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt ist es vielleicht nochmal an der Zeit, nach Island zu gehen für längere Zeit und das nochmal auszuprobieren. Und dann habe ich 2017 meine Koffer gepackt und ich habe dann damals erzählt, ja, ich probiere das erstmal nur aus für 6 Monate. Und ich weiß, dass meine Oma damals noch gesagt hat, die kommt nicht mehr zurück. Und ja, meine Oma hatte doch einen ganz guten Riecher. Ich meine, die kennt mich auch ganz gut, natürlich. Ja, ich wusste, glaube ich, ganz tief in mir drin, dass ich das erstmal brauche, hier in der Walde zu sein. Und ich meine, das Ganze ist jetzt bald 6 Jahre her. Ich habe im März mein 6-Jähriges hier.
Wow. Mhm. Dein Au-pair war in Reykjavik auch deine Zeit? Oder?
Genau. Also ich wollte nicht, Akureyri war mir dann doch etwas zu klein. Ich wollte ganz gerne in die Hauptstadtregion gehen und das war wirklich hands down das absolut beste Jahr meines Lebens. Also ich bin in dem Jahr unfassbar viel gewachsen. Ich habe einen anderen Familienstil nochmal kennengelernt. Ich finde das ganz wichtig, dass man auch so ein bisschen offen ist dafür, für andere Lebenswege, für andere Lebensstile. Und ich konnte die Sprache schon ein bisschen lernen damals. Ich habe dann die Sprachschule besucht. Und ja, ich kann das nur jedem total empfehlen. Und da war ich aber nicht mit weg. Ich weiß aber, dass die existieren immer noch. Und ich war damals, ich glaube, die hießen Au-pair World oder so. Ansonsten in Island läuft ja viel über Facebook, ne, über Facebook-Gruppen. Ja. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es irgendwo eine isländische Facebook-Gruppe gibt, wo Menschen mit Kindern nach Au-pairs suchen.
Stimmt allerdings, hier geht wirklich super viel über Facebook.
Ja.
War da dein Job oder was hast du hier vor?
Okay, also ich hatte natürlich erstmal ganz Großes vor. Ich habe vorher, wie das so bei allen Menschen ist, die auswandern, glaube ich. Und dann bin ich relativ schnell auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Also das war so, ich habe vorher an der Ruhr-Uni gearbeitet als, wie nennt sich das, studentische Hilfskraft. Ja, noch so gute Referenzen haben. Also das ist sehr, sehr schwierig. Oder zumindest war das sehr, sehr schwierig in dem Bereich, in den ich da reingeguckt hatte damals. Und ich stand ja noch ganz am Anfang auch meines Berufslebens. Ich glaube, das wäre vielleicht heute anders. Vielleicht kann man über LinkedIn sich schon so ein bisschen informieren und ein paar Leuten in Verbindung setzen von großen isländischen Unternehmen, die auch global agieren. Aber damals, also ich wusste da auch noch nicht so viel darüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt sieht das Ganze etwas anders aus. Aber also vor 6 Jahren war das so, dass als ich dann hingezogen bin, habe ich erstmal, um überhaupt Fuß zu fassen, mit meiner Au-pair-Familie, mit meiner ehemaligen Au-pair-Familie zusammengelebt. Die waren sehr nett, die haben mir dann ein Zimmer angeboten mit einem riesen Discount, was so viel gekostet hat wie die gesamte Wohnung, die ich vorher hatte. Aber Island ist halt nun mal eine Ecke teurer. Und dann hatte meine Au-pair-Mutter mir empfohlen, ich sollte doch Klinken putzen gehen. Und das ist so was, gerade als Deutscher, ne, oder als Deutsche, Klinkenputzen ist was, boah, ich glaube in Deutschland total, der Schuss kann so nach hinten losgehen. Also, und sie hatte eben empfohlen, dass ich das vielleicht erstmal in Hotels mache. Und ich so, okay.
Es ist ja ein bisschen ein Klassiker, im Tourismus anzufangen in Island, ne?
Ja, ja.
Also ich würde das auch erstmal empfehlen, tatsächlich. Auch wenn man sich vielleicht zu höheren Berufen fühlt, aber es ist ein ganz guter Start, weil ganz oft, jetzt in Reykjavik vielleicht nicht, aber zum Beispiel bei uns auf dem Land ist es so, dass die Unterkünfte auch dann mit dem Job kommen.
Ja, das ist in Reykjavik nicht so der Fall. Also die muss man dann, da muss man das selber mieten. Aber nichtsdestotrotz, ich gebe dir total recht, also gerade bei Leuten, die überlegen, auszuwandern oder eine gewisse Zeit ins Ausland zu ziehen, bietet sich das total an, erstmal im Tourismus anzufangen zu arbeiten und sich dann nach oben hin hochzuarbeiten. Und im Tourismus kann man ja auch, da gibt es auch Aufstiegsmöglichkeiten. Aber ich weiß, dass ich das schon mal vorher gesagt hatte in einem anderen Podcast, es ist nun mal wirklich so, dass im Ausland keiner auf dich gewartet hat. Ne? Man muss sich da ganz, ganz, also wenn man gerade, wenn man auswandert, wenn man noch am Berufsanfang ist, muss man sich ganz langsam und mühsam hocharbeiten. Also ich kenne ganz, ganz wenig Menschen, die im Island ankommen und sofort den Top-Job haben. Also das sind wirklich dann, das sind Menschen, die wirklich, sei das, sie haben irgendeine Inselbegabung oder sei das, dass die eine bestimmte Nische eben bedienen können, eine bestimmte Spezifikation haben, die es hier in Island nicht gibt. Dann hat man super gute Chancen. Ansonsten, wenn man so wie ich Anglistik und Germanistik studiert hat, also was im Prinzip jeder kann, dann sieht das Ganze doch ein bisschen schwieriger aus. Ne?
Ja, und mittlerweile ist es ja auch im Tourismus so, dass sich die Arbeitgeber ganz oft um die Kennitaler auch und so kümmern, also um die Sozialversicherungsnummer. Mhm. Und ausländische Arbeitskräfte so gebraucht sind, dass die Arbeitgeber da einfach große Unterstützung leisten bei der Ankunft und so, finde ich.
Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Also bei mir war das eben, ich hatte einen riesen Vorteil, dass ich eine Kennitaler schon hatte. Mhm. Dadurch, dass ich ja Au-pair schon hier war.
Ja, ich weiß noch, bei mir war es ja so, dass ich 2013 zum ersten Mal nach Island gekommen bin. Und da hatte mein Chef mir auch bei vielem geholfen.
Ich weiß nicht, ob meine erste Chefin hier, die war so ein richtiger Drachen. Also ich weiß nicht, ob die das gemacht hätte, ob die mir da so doll geholfen hätte. Ich glaube, die hätte das eher so ein bisschen als Bürde angesehen, wenn sie das für mich noch hätte machen sollen.
Ich glaube, die Not ist einfach auch mittlerweile so groß. Ja, ich werden einfach so viele ausländische Arbeitskräfte gebraucht. Ich habe mich gerade auch, letzte Woche hatte ich so ein Treffen mit der Ministerin für Higher Education, Innovation und irgendwas noch, was ich jetzt gerade vergessen habe. Mhm. Und die hat auch tatsächlich gesagt, es werden mehr ausländische Arbeitskräfte gebraucht.
Wie sagt man das? Mit dem kann ich nur übereinstimmen. Das ist für die Firma, für die ich jetzt arbeite, das ist auch so. Auch wir sagen ganz klar, oder beziehungsweise Personalwesen bei uns sagt ganz klar, der Pool, den wir in Island haben, der Talentpool, ist so gering. Das heißt, wir müssen auf andere Länder zugreifen. Mhm. Und da kommt es halt total eben auf die Industrie an, in der man arbeitet. Ne? Aber ich glaube, trotz alledem, also gerade, wie gesagt, für Menschen, die gerade erst mit der Schule fertig sind oder mit dem Studium fertig sind, ist der Tourismus erstmal eine super Anlaufstelle. Vor allen Dingen, weil man im Tourismus Englisch sprechen kann. Denn wir wissen das beide, wie schwierig das ist, Isländisch zu sprechen und Isländisch auf der Arbeit zu sprechen. Also Business Isländisch wird ja hier auch nicht angeboten als Kurs.
Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass die Isländer Business Isländisch sprechen.
Ich glaube das auch nicht. Also zumindest, wenn ich in Meetings bin, die auf Isländisch sind hier, wird kein Unterschied gemacht zwischen dem, wie man normalerweise spricht, wenn man irgendwie mit jemandem feiern geht, beziehungsweise ob man in einem Meeting ist, die sind da sehr leger. Aber trotzdem fehlen mir bestimmte Begriffe einfach, die einfach überhaupt nicht in meinem Wortschatz drin sind. Und das war natürlich 2017, als ich das erste Mal hier hingekommen bin, war das natürlich noch weniger da. Auch wenn ich Isländisch ein bisschen schon gesprochen hatte, ich konnte das ganz gut so verstehen schon damals. Da war auf jeden Fall der Au-pair-Aufenthalt von Vorteil. Und ich habe auch wirklich mich bemüht, immer wieder so ein bisschen Isländisch zu lesen, zu hören, mal einen Film zu gucken mit isländischem Untertitel. Also ich war da schon sehr hinterher und habe auch immer Sprachkurse belegt, so wie das eben möglich war. Aber trotz alledem war ich da doch sehr schüchtern, Isländisch zu sprechen damals.
Bei Alfred, der Jobbörse, die du auch gerade angesprochen hast, gibt es jetzt auch die Kategorie Summer Jobs sogar. Ah. Ja, und da habe ich vorhin gesehen, es wird ein Guide für Jökulsárlón Boat Tours gesucht. Mhm. Man braucht keine Education, aber someone who likes people. Das fällt dann für mich schon mal raus. Ja.
Wäre nicht dein Job.
Ja, nein, aber ich habe ja auch im Hotel gearbeitet. Also, und ich habe auch einen Masterabschluss. Ne? Und das ist irgendwie so, man darf sich im Ausland auch nicht zu schade sein, vielleicht irgendwie für gewisse Jobs, beziehungsweise gibt es das in Island eh nicht so, zumindest das meine Wahrnehmung, kann bei dir in der Stadt anders sein, dieses Denken, dass jemand mit einem bestimmten Job besser ist als jemand anders?
Ja, kann ich nur so unterschreiben. Absolut. Also das ist, würde ich sagen, in Deutschland viel, viel, viel strikter. Also da guckt man viel mehr darauf, was jemand da so gerissen hat die letzten Jahre. Ich finde auch bei jedem Treffen, wenn man in irgendwelche ehemaligen Mitschüler, Mitschülerinnen reinrasselt, dann geht es häufig darum, was die so alles erreicht haben. Und das ist hier nicht der Fall. Also da gibt es viele, die ganz super bodenständige Jobs haben, die ganz happy damit sind. Ich würde eher sagen, dass die Menschen, die doch etwas, wie soll man das sagen, ich glaube, wir Ausländer, wir machen uns da selber so ein bisschen Druck, ne? Weil man vielleicht irgendwie auch extra beweisen möchte, wie toll man doch mithalten kann. Oder zumindest kenne ich das von mir so. Mhm. Also ich weiß, dass ich das irgendwann natürlich auch ziemlich kacke fand in Jobs. Also das war ja nicht mein einziger Job im Hotel. Ich habe ja auch mehrere Jobs hier schon durch. Und ich fand das irgendwann super blöd. Also da die ganze Zeit mein Licht unter den Scheffel zu stellen. Es waren viele Jobs, die ich hatte, die einfach auch super unterbezahlt waren.
Ja, du bist vom Hotel dann zu einem Luxusreiseveranstalter gewechselt.
Da war noch eine Zwischenstelle. Ich bin gefeuert worden dazwischen. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe.
Nein, du bist aus dem Hotel gefeuert worden?
Nee. Also bei dem Hotel war das dann irgendwann so, wie gesagt, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht ich muss irgendwie was anderes nochmal machen. Und wie gesagt, meine Chefin, die war auch war nicht ganz so nett damals. Und dann wurde eine Stelle ausgeschrieben von einem Reiseunternehmen als Projektmanager. Also im Prinzip als jemand, der Reisen zusammenstellt für Touristen, sei das, ich glaube, das waren hauptsächlich Amerikaner, Briten und so ein paar Deutschsprachige. Und die braucht dann auch jemand, der deutsche Texte übersetzt. Das lag mir dann natürlich nahe, deutschsprachig. Und da hatte ich mich drauf beworben auf die Stelle, habe die dann bekommen. Mit mir zusammen haben zwei weitere Mädels angefangen, eine Italienerin und eine Deutsche. Und nach genau 5 Monaten sind die Italienerin und ich gekündigt worden. Und dieses Unternehmen, also damals hat uns das natürlich super hart getroffen, ne, weil es ist überhaupt gar kein schönes Gefühl, gekündigt zu werden. Wir wussten aber damals noch nicht, was die für einen hohen Turnover haben. Also gerade im Tourismus ist das nicht unüblich, dass Leute, oder zumindest war das damals so, gekündigt werden, zack, die nächste Person, zack, die nächste Person, zack, die nächste Person. Und
aber warum wurdet ihr gekündigt?
Da wurde einfach nur gesagt, wir haben mehr von euch erwartet, aber es wurde halt nie, weißt du, wie das in Island häufig ist, ne? Also man wird auf eine Stelle irgendwie eingestellt und es gibt keinen richtigen Dialog darüber, was überhaupt die Aufgaben sind.
Job Description, noch nie gehört.
Ja, und das war keine gute Stelle, würde ich jetzt mal sagen. Also es war das Beste, was mir hätte passieren können zum damaligen Zeitpunkt. Also ich war 2 Monate, glaube ich, war ich arbeitslos oder 1 Monat. Und dann habe ich die Stelle bekommen im Luxusreisebüro. Und das war wirklich super. Auch hundsmiserabel bezahlt, aber das Team war super toll. Und hauptsächlich isländische Mitarbeitende, aber auch viele aus dem Ausland. Und super nette Menschen. Und wir durften halt ganz, ganz viel testen. Und das war natürlich super. Ne? Ich war ja zu dem Zeitpunkt immer noch relativ frisch in Island. Und wir durften dann in ganz, ganz tollen Hotels übernachten. Wir haben Helikopter-Rundflüge durften wir testen. Ich habe zigtausend Pferdetouren mitgemacht. Alles Mögliche, was man sich nur vorstellen konnte. Und das hat wirklich super viel Spaß gemacht.
Das ist richtig cool. Ich habe das in Norwegen hatte ich ein Praktikum gemacht, 6 Monate, auch beim Reiseveranstalter. Und da haben wir auch immer super gute Konditionen bekommen für irgendwelche Sachen. Ja. Ich hätte mir das gar nicht leisten können in Norwegen.
Sonst. Nein, ich auch nicht. Also vor allem nicht mit dem Gehalt. Das wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Also das war quasi das, was ich am Gehalt raus hatte am Ende des Monats. Das waren das, was manche Leute in, sagen wir mal, 2 Tagen in Island ausgeben, die mit uns gereist sind. Aber ja, dann das Problem war dann, dann kam Corona. Ne? Und das heißt, ich wurde dann wieder gekündigt.
Ja, da waren wir beide arbeitslos.
Da waren wir beide arbeitslos, was wir doch für eine mega Karriere hier hatten. Genau, also das war echt heftig. Das war wirklich heftig. Ich weiß das noch, ich habe eine immer noch sehr, sehr, sehr gute Freundin, die ich da kennengelernt habe in dem Reiseunternehmen. Und ich weiß es noch, dass wir waren in Reykjavik in einem Café. Und wir hatten schon die Tage vorher so ein bisschen diskutiert, das sieht gar nicht gut aus mit Corona und wird das wohl unseren Job beeinflussen? Und ich habe damals noch gedacht, nee, ich bin jetzt schon länger beim Team mit dabei, die werden mich schon nicht kündigen. Ja, und dann kriegte ich einen Anruf, ich wurde gekündigt und ungelogen, 3 Minuten später kriegt meine Freundin auch einen Anruf und auch sie wurde gekündigt. Und das hat uns wirklich damals echt den Boden unter den Füßen weggenommen, weil das einfach so eine Angst ausgelöst hat. Ne? Ich wusste, ich war ganz alleine in Reykjavik. Es war zu der Zeit, wo ganz, ganz wenig vakante Stellen waren.
Und man wusste ja auch nicht, wie lange dauert das.
Man wusste nicht, wie lange dauert das, genau. Und auf einmal war es so, dass einfach, das kam bei uns, also zumindest in Reykjavik, ich weiß nicht, wie das auf dem Land war, aber es kam so in Wellen. Also ich hatte das Gefühl, das waren so 3 Kündigungswellen, die über Reykjavik drüber gehen. Und ich war in der ersten. Und damals dachte ich noch so, oh Gott, ey, wieso bin ich in der ersten Welle? Das war aber hauptsächlich, die Leute, die gekündigt wurden, waren hauptsächlich die ohne Familien, ohne kleine Kinder. Ah. Und da fiel ich halt eben auch mit rein. Und ich weiß damals auch, dass ich dachte, mein Gott, na, wie soll das funktionieren? Ich war zwar, hier ist man sehr gut abgesichert im Sinne von Arbeitslosengeld.
Ich war damals. Ich muss dazu aber sagen, ich hätte es ohne meinen Mann nicht geschafft, weil ich war nicht im Arbeitsleben vor der Arbeitslosigkeit. Ich bin ja frisch vom Master hier gekommen und ich habe ja nur dann hier mein Studium zuletzt gemacht. Das heißt, meine Arbeitslosenversicherung oder das Arbeitslosengeld, was ich bekommen habe, war der absolute Mindestsatz. Mhm. Damit hätte ich in Island nicht überleben können alleine.
Ja, also das war schon echt, das war nicht cool. Und ich weiß, dass ich damals nach meiner ersten Kündigung, ich war zu stolz, Arbeitslosengeld zu nehmen. Und bei der Corona-Kündigungswelle, da war das so, da ich musste auf Arbeitslosengeld zurückgreifen.
Ist ja auch Quatsch. Ich meine, man bezahlt ja seine Sozialversicherungsbeiträge. Warum soll man die dann nicht nutzen?
Total. Ich glaube, das war eher so im Kopf. Ne? Man möchte nicht, also du möchtest ja diese tolle Ausländergeschichte haben, diese Erfolgsstory. Und du möchtest einfach auch nicht sagen, mein Gott, ich bin jetzt zum zweiten Mal gekündigt worden. Obwohl das natürlich vollkommen an Corona lag. Ne? Aber ich habe dann wirklich damals, ich habe unfassbar viel Glück gehabt, weil ich war genau einen Monat arbeitslos. Oder 2, warte mal, ich war einen Monat arbeitslos, Ich konnte schon vorher, während ich noch, also ich habe quasi so meine Resignation Period abgearbeitet und ich konnte mich da schon auf neue Jobs bewerben und ich hatte dann quasi, als mein Job so auströppelte, hatte ich schon die Zusage für einen neuen Job. Aber aufgrund von Corona wurde der Starttermin etwas nach hinten gepusht. Und ich glaube, ich war dann wirklich nur einen Monat, wo ich nicht gearbeitet habe und wo ich dann Arbeitslosengeld bekommen habe. Aber das war davor, das war super nervend aufreibend, die Zeit, ne? Wo man wusste, man steuert jetzt. Also ich wusste ja lange Zeit nicht, dass ich dann einen neuen Job bekomme. Und ich wusste ja auch nicht, wann ich den bekommen würde. Und man kriegt wirklich Angst, Existenzängste, ja, das war wirklich keine schöne Zeit, aber wie gesagt, ich habe dann sehr viel Glück gehabt und ich habe dann einen neuen Job bekommen. Und zwar hat ein Fotograf, der sehr bekannt ist in Island, oder was heißt in Island, aber international ist der sehr bekannt, der hat eine Fotogalerie aufgemacht und dadurch, dass das Projekt schon lange, lange, lange vor Corona geplant war, hat er gesagt, okay, wir ziehen das trotz Corona durch und ich wurde dann eingestellt als Galerie. Ich glaube, ich hatte mich beworben auf Galerieassistenz. Da war dann aber relativ schnell klar, dass der Job mehr sein wird als nur Assistenz. Und dann habe ich einfach ganz dreist gefragt, ob der Titel bitte geändert werden könnte. Und der Titel ist dann auch auf meinen Wunsch geändert worden auf Sales und Marketing Manager für die Galerie, weil das viel mehr den Job umfasste. Und ich bin dann, als es anfing, besser zu laufen, als wir auch anfingen zu überlegen, okay, wir müssen jetzt noch mehr Personal einstellen, dann bin ich eben befördert worden als Direktorin. Und das machte sich natürlich im Lebenslauf dann ganz.
Und von dort bist du dann in deinen jetzigen Job gegangen.
Genau, genau. Also es war eine ganz schöne Achterbahnfahrt in der Galerie, da will ich nicht lügen. Und da kam irgendwann der Punkt, wo klar war, dass ich nach was Neuem suchen muss. Ich hatte mich auf genau 25 Stellen beworben. was für isländische Verhältnisse gar nicht so unfassbar viel ist. Das mag vielleicht für deutsche Ohren recht viel klingen, es ist aber gar nicht so viel, also zumindest nicht in der Hauptstadtregion. Ich weiß, ich kenne Freundinnen, die über 70, über 100 Bewerbungen geschrieben haben, bis die eine neue Stelle bekommen haben. Und bei mir war das dann die 25. Bewerbung. Und ja, da bin ich eingeladen worden für ein, das ist ein Tech-Unternehmen, ein isländisches. Und die haben ein Produkt entwickelt, was Temperaturen misst, von zum Beispiel, wenn man Waren verschickt auf dem Seeweg. Und dann wird Realtime-Daten werden abgesendet. Und wenn die Temperatur zu niedrig ist oder zu hoch ist, dann wird so ein Alert ausgesendet. Und das Ganze ist super, super hilfreich, wenn man zum Beispiel Medikamente verschickt, Impfdosen verschickt, Zell- und Gentherapien. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die Firma durch die Decke gegangen ist, als Corona kam. Also quasi das, was mir vorher so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, karrieretechnisch, hat auf einmal dieses isländische Unternehmen total an die Spitze katapultiert. Und die haben händeringend und suchen auch immer noch händeringend nach Mitarbeitenden, weil die Firma so doll wächst. Naja, und auf jeden Fall hatte ich eben von diesem Unternehmen damals gehört. Und ich habe dann gesehen, dass Stellen ausgeschrieben wurden, hatte mich dann auf eine Stelle beworben und das war ein ziemlich langer Bewerbungsprozess im Sinne von, der ist durch mehrere Instanzen gegangen und ich habe dann die Stelle im Endeffekt bekommen und das war das absolut, absolut Beste, was mir je hätte passieren können. Ja, das hat 5 Jahre gedauert, bis ich eine Stelle bekommen habe, wo ich jetzt wirklich sagte, okay, das ist eine Stelle, die ich mag die Kollegen, ich mag, wohinter die Firma steht. Fordern. Ich habe auch das Gefühl, die Arbeitsbedingungen sind super. Aber es hat eine
Was
ganze
ist
Zeit
deine
gedauert.
Position gerade?
Meine Position nennt sich Commercial Coordinator. Also quasi, die Firma ist momentan, wir sind so etwas unter 500 Mitarbeitenden.
Jetzt
Und
sagen die ganzen Leute zu Hause, oh, also ganz Island arbeitet da.
nee, es ist nicht so. Also wir haben viele Mitarbeiter, also die, ja, hauptsächlich isländische Mitarbeitende, aber wir haben jetzt auch einen Sitz in Kopenhagen, in New Jersey. Wir haben viele, die international arbeiten und es ist super toll, weil es ist so ein Hybridmodell. Das heißt, wenn ich möchte, kann ich auch einfach von Deutschland aus arbeiten. Also ich kann jetzt rein theoretisch sagen, okay, ich möchte für eine Woche, 2 Wochen meine Familie besuchen. Dann kann ich relativ einfach von Deutschland aus arbeiten und bin immer noch bei den isländischen Unternehmen angestellt. Genau.
Und was sind deine Aufgaben?
Genau. Also bei uns ist es so, dass die Firma aus unterschiedlichen, wie soll man das sagen, unterschiedlichen Abteilungen aufgebaut ist, wie wahrscheinlich bei jeder größeren Firma. Und die suchten halt jemanden, der das alles so ein bisschen koordinieren kann, bestimmte Sachen vernetzen kann, sehr organisiert und strukturiert ist. Und da komme ich natürlich als Deutsche ganz gut an,
Ich wollte
weil
gerade sagen, perfekt für eine Deutsche.
absolut, also es hätte nicht besser sein können. Und das ist super witzig, weil bestimmte Sachen für mich als Deutsche, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber bestimmte Sachen sind für mich einfach, sind relativ easy. Also ich kenne das nicht anders, dass man strukturiert arbeitet. Ich kenne das nicht anders, dass man in Meetings reingeht und man von vornherein eine bestimmte Meeting-Agenda hat. Ansonsten raubt man den anderen Menschen die Zeit. Und das ist aber in Island nicht so. Also ich kannte das in Island auch schon vorher bei Meetings, wo ich mir wirklich an den Kopf gepackt habe, wo die Meetings erstmal damit anfingen, dass man darüber geschnackt hat, welche Netflix-Serie man gerade guckt und 10 Minuten darüber erzählt hat. Und das ist so ein Ding, was ich in Deutschland, glaube ich glaube nicht, dass man das so machen würde, wenn man, da wird man nicht irgendwie mit seinem Chef erstmal über die neue Netflix-Serie schnacken.
Ich finde auch, es ist sehr üblich in Island, dass man von 8 bis 16 Uhr arbeitet. Jetzt ist das bei deiner Firma ein bisschen anders, aber wenn man irgendwo nach 16 Uhr anruft, trifft man eigentlich selten noch jemanden an, oder?
Echt? In Reykjavik anders, würde ich sagen.
Ja, und 12 Uhr ist Mittagspause, brauchst du auch nicht anrufen.
Stimmt, das ist bei uns auch so. Also da darfst du wirklich nicht anrufen. Also kurz vor 12 wird Mittagessen geliefert und da wird auch keiner ans Telefon gehen. Es sei denn, es ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Was stellst du noch so für Unterschiede fest zum isländischen, deutschen Arbeitsleben?
Also wie gesagt, ich habe jetzt sehr, sehr viel Glück. Also ich würde sagen, wir fahren so ein sehr nordisches Modell oder ja, auch skandinavisches Modell, wenn man so will, mit diesen flexiblen Arbeitszeiten. Wir dürfen zum Beispiel, ich weiß, dass ich das mal irgendwann in meiner Instagram-Story gepostet habe, dass ich während der Arbeit zum Nagelstudio gegangen bin. Und wie viele Freunde und Freundinnen von mir aus Deutschland sagten, was? Das würden wir, dürften wir nie machen. Das ist sowas zum Beispiel, was ich am Anfang auch total irritierend fand. Ich hatte Kolleginnen, als ich noch im Reisebüro gearbeitet habe, die haben sich piercen lassen während der Arbeitszeit. Einer hat ein Tattoo bekommen. Man geht super häufig zum Friseur während der Arbeitszeit, geht eher wegen einer Massage oder so. Ich glaube, das ist was, was in Deutschland sehr komisch ist. Ich weiß, eine Freundin von mir, die hat jetzt morgen Geburtstag, die arbeitet in Niedersachsen und sie hatte ganz froh und stolz erzählt, dass sie an einem Geburtstag dürfen die Mitarbeitenden circa 2 bis 2,5 Stunden eher gehen. Und ich fand das ganz, ganz toll und ich dachte so, okay, ich glaube, das ist in Island deutlich lockerer. Ne, ich treffe mich auch mal, ich hatte mich ja mit dir getroffen vor, wann haben wir uns getroffen, vor 2, 3 Wochen. Und da bin ich halt während der Arbeitszeit auch weggegangen und wir haben Kaffee getrunken. Ich glaube, das ist sowas, was in Deutschland, wenn man es macht, wesentlich strikter ist.
Obwohl ich glaube, dass mit einer neuen Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommt, sich das wandelt.
Könnte gut sein. Ja, also ich bin ja auch länger jetzt schon raus aus dem deutschen Arbeitsmarkt, muss man ja sagen.
Ich stelle auch auf dem Land fest, dass es teilweise flexibel ist, allerdings weil es halt auch so sein muss manchmal, weil zum Beispiel unsere Post hat nur von 8 bis 10 auf.
Ja.
Und wenn du da halt dann ein Paket abholen musst oder so, dann sagst du halt deinem Chef, ich muss heute ein Paket abholen. Und es betrifft ja alle, die bei uns im Dorf wohnen, dass du nur von 8 bis 10 zur Post kannst. Und jetzt kriegst du ja nicht jeden Tag ein Paket, ne? Dann gehst du halt. Da ist schon hier ein großes Verständnis füreinander da, dass man eben auch ein bisschen eingeschränkter ist auf dem
Ja,
Land.
absolut. Aber ich merke das zum Beispiel also wir haben ein größeres Team aus Dänemark und die sind manchmal so ein bisschen irritiert, ne? Weil dann sind die isländischen Mitarbeiter und sagen, ja, ich muss jetzt mal irgendwie meinen Sohn zum Basketball fahren und der dänische Chef sagt so, Moment, warte, aber wir haben ein wichtiges Meeting, was jetzt stattfindet. Du kannst nicht einfach hier raus und ne, den zum Basketball hinfahren. Also ich glaube, Isländer sind doch sehr viel gelassener, wenn es um die Arbeitsweise geht.
Ihr scheint aber auch ein vernünftiges Personalwesen zu haben.
Ja, absolut. Also wir haben eine riesengroße Personalabteilung. Wir haben, ich glaube, um die 20 Menschen, die in der Personalabteilung arbeiten. Und da gibt es wirklich auch, da gibt es bestimmte Regulierungen, Regeln, an die sich alle halten. Das kannte ich so vorher nicht. Na, also da war vorher in den Unternehmen, wo ich gearbeitet hatte, da gab es das nichts. Also wie gesagt, in dem Einreisebüro, da war nichts mit einer vernünftigen Einarbeitungsphase. Das war
Ja.
so, wir haben angefangen zu arbeiten und eine Woche später ist die Firma nach Teneriffa geflogen und wir 3 Mädels, die gerade neu angefangen hatten, hatten die ganze Firma an der Backe und mussten uns um alles kümmern. Wir hatten ja überhaupt gar keine Ahnung davon.
Bei mir gibt es auch kein wirkliches Personalmanagement auf dem Land. Ich kann das, also es war mein Empfinden, aber ich habe ja auch meine Masterarbeit darüber geschrieben, dass das speziell in der Touristik einfach komplett keine Rolle spielt wirklich, sondern wirklich viel mehr reagiert wird, als vorausgeplant wird, was eigentlich komplett paradox ist, auch weil der Tourismus ja mittlerweile so eine wichtige Branche und Industrie ist hier. Bei dir
Absolut.
ist halt so, du hast halt trotzdem nach dem Hotel weitergemacht und nicht aufgegeben.
Aber ich glaube auch, dass es ist ein langer Weg, ne? Also ich, wie gesagt, ich unterhalte mich da ganz, ganz viel auch mit Freundinnen hier drüber. Und da ist jede von denen hat so ihr Päckchen zu tragen. Und da sind, also ich würde jetzt sagen, wirklich von meinen Freundinnen, also weiblichen Auswanderinnen, ist keine einzige Person darunter, die so einen ganz tollen, super Werdegang hatte. Also die sind alle an irgendeinem Punkt richtig auf die Schnauze gefallen. Die haben richtig, richtig heftige Zeiten durch. Und die mussten sich da alle so ein bisschen rausbuddeln. Und da war, glaube ich, wirklich bei jeder irgendwann der Punkt, wo man sagte, okay, wieso mache ich das hier eigentlich? Wieso arbeite ich eigentlich so hart? Oder was mache ich hier eigentlich in Island? Und ja, wie gesagt, ich habe einfach sehr, sehr viel Glück gehabt, dass ich da relativ schnell eine neue Stelle gefunden habe. Ich kenne das aber auch bei anderen Freundinnen, die auch sagen, dass es einfach super schwierig ist, eine tolle Stelle zu finden hier in Island.
Du bist ja sehr hinterher mit Isländisch lernen auch. Yes. Würdest du sagen, dass dir das was gebracht hat im Job und bei deiner Jobsuche?
Nö. Ja, ich war da am Anfang sehr, sehr hinterher, ne, und habe immer gedacht so, wer weiß, ob ich irgendwann später noch die Zeit habe, diese isländische Kurse zu belegen. Das heißt, ich habe versucht, so viel wie möglich, so schnell wie möglich zu machen. Und dann war das Problem, je höher man im Level gestiegen ist, desto weniger frequent wurden die Kurse angeboten.
Ja, kann ich bestätigen.
Also, total blöd, weil gerade, es ist ja auch ein Teil, wie man sich irgendwie eingliedert, ne, dass man die Sprache spricht. Und ich kam ja jetzt gerade auch aus den Sprachwissenschaften vom Studium. Das heißt, ich hatte da immer Spaß dran, Sprachen zu lernen. Und ich fand dieses Gefühl einfach total blöd, dass ich wollte nicht, dass Menschen hinter meinem Rücken reden können, ohne dass ich das verstehe, weil das so viel Macht auch wegnimmt von einem selber. Und das heißt, ich wollte zumindest auf dem Level sein, wo ich das gut verstehen kann und wo ich das einigermaßen sprechen kann. Und da komme ich ganz gut klar mittlerweile mit. Ich kann immer noch nicht vernünftig Plural sprechen, aber es ist einfach auch eine sehr, sehr schwierige Sprache. Das große Problem im Job ist, dass egal wie lange du schon hier bist, das dauert unfassbar lange, bis man auf dem Level ist, wo man sagt, okay, die Person spricht fließend und kann wirklich auch ganz easy peasy Meetings auf Isländisch halten. Und das heißt, ich konnte auch gar nicht die Jobs, die ich bisher hatte, die waren ja hauptsächlich englischsprachig. Und auch jetzt, ich spreche mit den meisten Kollegen Englisch, mit ein paar spreche ich Isländisch. Und da muss ich die Person aber auch wirklich vorher bitten, also ich kann normal alles verstehen, solange die nicht nuscheln, das heißt, ich muss sie bitten, deutlich zu sprechen mit mir, nur wenn ich zum Beispiel, bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, also wenn es eine Person ist, geht es ganz gut, zwei geht auch noch, drei, ab da fängt es an, schwierig zu werden. Also wenn drei Personen auf Isländisch auf mich einreden, da bin ich dann in der Regel raus, also da fühle ich mich dann so eingeschüchtert in dem Moment.
Ich kann das nicht festmachen an der Personenanzahl, aber ich habe es ganz oft, dass ich Konversationen folgen kann, zum Beispiel in meiner Schwiegerfamilie, aber sobald jemand das Wort an mich richtet, habe ich komplett einen Brain Freeze.
Ja, ja. Und das ist natürlich super blöd im Jobkontext, ne?
Ja.
Genau.
Super unangenehm. Ich bin einfach mit dem Sprechen so unsicher. Ich habe, glaube ich, mittlerweile ein ganz gutes Vokabular, aber ich weiß nicht, wie ich die Worte aneinander bringen soll.
Also dein Isländisch ist doch super.
Naja, ich weiß, was Auto heißt. Ich weiß, was Buch heißt. So zum Beispiel. Ne? Aber sobald du das, heißt es konjugieren oder deklinieren? Ich weiß es nicht. Sobald man das in bestimmte Fälle setzen muss und so, dann hört es bei mir halt auf. Ja. Also ich könnte so ein ganz einfaches, wenn ich so wirklich die Worte ganz im Urzustand aneinanderreihe, würde man sicherlich verstehen, was ich will. Aber das ist ja dann auch wieder ein bisschen nicht der Anspruch, den man hat.
Ja, ich glaube, das ist genau das Problem, weil also mir geht es halt auch so, ich bin eine andere Person, wenn ich auf Isländisch spreche. Ich bin eine andere Person, wenn ich auf Englisch spreche. Und die Person, die ich auf Isländisch bin, die ist wesentlich schüchterner, zurückhaltender, hat viel mehr Selbstzweifel als die Person, die ich zum Beispiel in Englisch bin. Und ich glaube, deswegen ist es häufig so, dass ich das etwas unterdrücke, also dieses Isländische. Obwohl ich weiß, dass ich zum Beispiel, und das ist bei dir auch der Fall, dass wir da anderen Ausgewanderten sehr, sehr weit voraus sind. Also ich kenne viele Menschen auch, die seit 10, 20 Jahren hier leben, die kein Wort Isländisch sprechen.
Du kommst halt hier so gut durch mit Englisch und ich glaube, das ist in keinem anderen Land so.
Ganz genau.
Jetzt bist du ja in einer Firma, wo mehr Isländer auch arbeiten.
Ja.
Bist du vorher auch leicht mit Isländern in Kontakt gekommen oder wie würdest du das sagen?
Ich würde schon sagen, dass es einfacher ist, durch den Arbeitskontext Freunde zu finden, also auch isländische, oder sagen wir mal so ein freundschaftliches Verhältnis zu haben zu seinen Kollegen oder zu Menschen aufzubauen. Aber ein großes Problem ist eben, dass es bei Isländern so ist, dass die häufig ja schon, ich weiß nicht, wie das bei meinem Mann ist, ich glaube, das ist genauso, die kennen sich seit dem Kindergarten. Ne? Und dann kommst du da an als jemand, der gerade mal seit ein paar Jahren in Island lebt und will zwar in diese Kindergartengruppe mit eintreten. Und das muss ich fairerweise sagen, das würde ich in Deutschland auch nicht machen. Ne? Die Mädels, mit denen ich zur Schule gegangen bin, die kennen uns seit der 5. Klasse. Wir haben Insider-Jokes und jede Person, die da von außerhalb reinkommt, das wäre einfach schwierig. Ne? Und deswegen, ich will denen das gar nicht irgendwie verübeln, aber ja, es ist schon schwierig, würde ich sagen, mit Islandern, obwohl ich natürlich auch isländische Freunde habe, aber ich würde schon sagen, es ist einfacher, mit Ausländern befreundet zu sein.
Ich finde auch mittlerweile, die Zeiten haben sich jetzt auch so gewandelt, dass wir eben so viele ausländische Saisonarbeitskräfte auch haben, ja, dass so viele Ausländer kommen und gehen und viele Isländer auch einfach nicht mehr die Energie haben, jedes Mal zu jedem Ausländer zu sagen, das ist aber schön, dass du da bist, das ist ja toll, erzähl aber mir doch bitte alles über dich.
Das geht mir aber genauso. Wir haben das alle gesehen schon hier, dass man tolle Freunde findet, die eben auch aus dem Ausland kommen, die irgendwann nach, meistens würde ich sagen, ist das so nach 3 Jahren, da sind viele, die nach 3 Jahren, also zumindest in der Hauptstadtregion sind viele, die sagen, ja, ich habe den Kaffee auf, ich zieh in ein anderes Land. Und das ist super schwierig, weil das gute Freunde geworden sind, die dann wieder wegziehen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Schutzmechanismus, wenn man von vornherein weiß, man trifft auf eine Person, die eh nicht plant, länger hier zu bleiben, dann möchte man vielleicht nicht durch diesen Herzschmerz durchgehen, dass die Person dann eh wieder wegzieht. Also, dass man dann dadurch eine gute Freundin oder einen guten Freund verliert.
Ja, wir haben das Thema auch, dass halt speziell hier im Dorf, das ist auch nochmal eine andere Hausnummer, nach Island zu ziehen und dann in dieses Dorf, was auch so ab vom Schuss ist, was ständig schlechtes Wetter hat. Vieles, womit wir eben aufgewachsen sind oder was unser Alltag war, gibt es dann halt hier nicht. Und du kannst dann ja auch nicht mit den Isländern das so besprechen, ne? Also meine Schwägerin zum Beispiel, wir verstehen uns super, aber die hat noch nie woanders gelebt als hier.
Ja.
Und dann willst du ja auch nicht hingehen und sagen, mir fehlt dies und mir fehlt das. Und am Ende hat mich auch keiner gezwungen, hierher zu ziehen.
Absolut. Ja, absolut. Also. Da sind auch ganz viele sensible Themen, wo es sehr schwierig ist, mit Isländern drüber zu sprechen. Auch wir erleben Alltagsrassismus in Island. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Thema. Es ist wichtig, mit Isländern darüber zu sprechen. Aber es sind viele Sachen, wo ich merke, dass isländische Freunde da doch sehr blind vor sind und das einfach so nicht wahrnehmen, wie wir das wahrnehmen. Also wir haben eine ganz, ganz, ganz andere Realität, als Isländer das haben.
Hast du ein Beispiel von Alltagsrassismus, der dir begegnet ist?
Ja, so eine Freundin von mir, die ist Britin, da wurde ja auch gesagt, sie ist die richtige Art von Ausländerin und es gibt ja auch falsche Arten von Ausländern. Also das hört man schon. Wir haben auch gehört, also das ist jetzt ein etwas anderes Thema, aber das habe ich schon mehrfach gehört, dass man bei Dating-Apps als Ausländer seinen Namen einisländischen sollte, weil man dann bessere Chancen hätte. Also es sind so ein paar Sachen.
Ich stelle ganz oft fest, dass wenn Isländer anrufen oder wenn Isländer was brauchen, viel mehr möglich gemacht wird füreinander. Als für Ausländer, die anrufen.
Ja, doch, das, also, ja, kann ich auch so unterschreiben.
Ja, ich habe dich auch zu der Ministerin gesagt, wie die das angehen wollen, weil uns das ja halt schon begegnet. Und auch gerade im Tourismus, ich verstehe auch, dass gerade im Covid-Jahr oder nach Covid war es ja dann so, dass die Isländer sehr viel in ihrem eigenen Land gereist sind. Und dann stehen halt nur ausländische Arbeitskräfte in den Hotels.
Ja.
Und ich verstehe, dass das nicht cool ist, wenn du in deinem eigenen Land reist, aber nicht deine Sprache sprechen kannst. Auf der anderen Seite, es gibt nun mal nicht genügend Isländer, die diese Jobs machen wollen.
Ja, absolut. Das ist ein riesengroßes Problem.
Und dann kam das so ein bisschen auf in diesem Treffen mit der Ministerin und Politikerantworten sind dann einfach so lang, dass du dich einfach total an die Wand quatschen und du am Ende eigentlich nicht weißt, was war jetzt die Antwort. Okay. Aber sie meinte, dass es halt in Island schon eine relativ große Mitte gibt und wenig Links- oder Rechtsextremismus, aber dass die kleine Gruppe eben sehr laut schreit. Und dann wird diese kleine Gruppe oft größer.
Ja, was ich super interessant finde an der ganzen Sache ist, dadurch, dass wir jetzt, wie gesagt, ich glaube eben hier ganz, ganz viel lernen darüber, über allgemein, wie man mit Menschen umgehen sollte oder wie man mit Menschen nicht umgehen sollte, gucke ich da auch ganz anders drauf, jedes Mal, wenn ich nach Deutschland reise. Also ich merke das schon, wenn Familie oder Freunde bestimmte Kommentare geben, die vielleicht gegen Ausländer schießen. Also ich höre das ganz, ganz häufig im Ruhrgebiet, dass gesagt wird, mein Gott, wieso spricht die Person hier kein Deutsch? Das geht gar nicht. Und ich sitze dann da selber als Ausländerin und denke mir, ja, ich arbeite hier zum Beispiel super hart daran an meinem Isländisch. Aber trotz alledem traue ich mich auch nicht immer Isländisch zu sprechen. Und ich glaube, man guckt da schon ganz anders drauf.
Ich reagiere halt auch sehr sensibel darauf, weil man ist ja nicht davor gefeit. Es kennt halt jeder von uns Deutschen, kennt halt jemanden, der irgendwie so eine Meinung hat, glaube ich. Ja, sei es im Familienkreis, irgendwie ältere Generation.
Absolut.
Und da wird ja auch immer noch gerne von Zigeunern gesprochen und so und pipapo. Und ich habe mich da auch sehr gegen ausgesprochen und habe ja auch gesagt, ich bin auch Ausländerin in dem Land und so. Ja. Und dann meinten sie, bei mir ist das ja was anderes. Ich sehe überhaupt nicht, wo das bei mir was anderes ist. Ja. Ich bin in ein fremdes Land gezogen. Ich könnte mich durchaus mehr anstrengen, was die Sprache angeht. Mhm. Und also, das ist überhaupt nichts anderes. Ich bin nichts Besseres.
Ja, genau das Gleiche. Und ich finde, das ist einfach super toll. Deswegen hatte ich das am Anfang gesagt, dass ich das nur jedem empfehlen kann, für eine gewisse Zeit ins Ausland zu gehen. Ich kann das nur jedem empfehlen, weil das einfach so den Horizont erweitert und man wirklich, wirklich viel, viel, viel reflektierter ist, wenn es darum geht, eben ja um menschliches Miteinander. Sagen wir das mal so ganz allgemein.
Puh, Sophia, ich würde vielleicht mal wieder den Bogen spannen, dass wir so langsam zum Ende kommen und dass wir wieder uns einem leichteren Thema widmen. Und zwar, pass auf, letzte Frage, easy peasy, isländischer Sommer oder isländischer Winter?
Okay, also ich gucke jetzt hier mehr oder weniger nach draußen und höre den Wind und draußen schneit es. Ich würde im Moment doch sagen, isländischer Sommer. Also Winter hat auch total schöne Seiten und ist sehr magisch. Aber so langsam, aber sicher fällt mir doch der, wie sagt man das, fällt mir, ja, mir fehlen so ein bisschen die deutschen Sprichwörter, aber mir fällt das so auf den Kopf, das Haus auf den Kopf, sagt man das so?
Die Decke fällt dir auf den Kopf.
Okay, also die Decke fällt mir auf den Kopf und ich vermisse es einfach. Also ich gehe ja super gerne draußen wandern. Und bin super gerne in der Natur und das vermisse ich einfach total.
Du warst auch noch nicht auf Teneriffa diesen Winter.
Nee, war ich nicht. Ich weiß,
dass du da musst du machen.
Ich weiß, ich bin sehr unisländisch. Ich war noch nie auf Teneriffa.
Was? Da bist du aber noch nicht wirklich. Also für die Integration allein musst du das machen.
Ja, aber ich fahre ja nicht alleine nach Teneriffa.
Komm mit.
Mach ich. Nächste Mal, wenn ihr fahrt, ich komm mit.
Okay, ja, bei mir ist es einfach. Ich glaube, ich würde sagen, isländischer Winter, weil... Echt? Ja, na, pass auf. Der Winter ist kacke, aber ich stelle mich darauf ein, dass es kacke wird. Mhm. Beim Sommer habe ich dann einfach so hohe Hoffnungen und Erwartungen und die werden regelmäßig enttäuscht und dann finde ich den schlechten Sommer viel, viel schlimmer als den schlechten Winter, den ich ja halt so erwartet habe.
Ja, aber du bist auch so ein gemütlicher Typ, ne? Also du magst das ja auch super gerne, so kuschelig ein Buch zu lesen, und das mache ich ja gar nicht. Also ich bin ja wirklich so, dass ich muss irgendwann rausgehen, weil mir sonst, wie wir gerade ja gelernt haben, die Decke auf den Kopf fällt.
Das Haus, ja. Das Haus, du willst alles. Immer wandern gehen und das will ich nicht.
Ja, wir müssen.
Wie konnten wir überhaupt Freunde werden? Aber es lässt sich tatsächlich besser aushalten im Winter, wenn man so eine Winterbreak hat und irgendwie ein bisschen ins Warme fliegt oder wenn man den Winter so ein bisschen unterbricht, dann geht das.
Absolut.
Sophie, du gehst dir jetzt eine Teneriffa-Reise buchen, würde ich sagen. Nice. Ich glaube, du hast super viel Input gegeben für das isländische Arbeitsleben und ich hoffe, dass der oder die ein oder andere was mitnehmen konnte. Ich bin mir auf jeden Fall ganz sicher. Und ich danke dir, dass du dabei warst.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Falls ihr mehr von meinem alltäglichen Leben in Island sehen wollt, folgt mir gern bei Instagram unter fromisland_withlove und schreibt mir dort auch gern wie immer eure Themenwünsche und empfiehlt den Podcast gerne weiter. Bis zum nächsten Mal!